Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Anke Steuerer und Dr. Johanna Harris aus dem Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen zum Thema Blackbox – Kinder- und Jugendarztpraxis. Viel Spaß beim Zuhören!
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, ein weiteres Mal mit Johanna Harris und Anke Steuerer vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte. Wir sprechen in dieser Podcast-Reihe über die Niederlassung, über die Besonderheiten der Niederlassung in der Kinder- und Jugendmedizin. Ihr dürft trotzdem weiter zuhören, wenn ihr nicht als Kinderärztin oder Kinderarzt arbeitet, denn es gibt ganz viele allgemeine wichtige Aspekte, die wir hier auch besprechen. Heute geht es um das Thema Personalführung und ich denke mal, das große Thema, wo bekomme ich eigentlich Personal, qualifiziertes Personal her? Das ist ja etwas, was in diesen Zeiten nicht trivial ist. Das können wir direkt mal als erstes ansprechen. Wo findet man überhaupt Mitarbeiter? Welche Mitarbeiter braucht man für die Praxis? Das sind so die dringendsten Fragen, die sich mir gerade stellen.
Hallo, erstmal guten Abend. Ja, wo finden wir Mitarbeiterinnen? Meistens sind es ja tatsächlich Frauen, die in unseren Praxen arbeiten. Und das ist tatsächlich, glaube ich, mit eins der wichtigsten Dinge, weil ohne unsere medizinischen Fachangestellten würde unsere Praxis sehr traurig aussehen. Und wir könnten vor allem auch viel, viel weniger Patienten betreuen. Und wir könnten kein Telefon bedienen, wir könnten viele Untersuchungen nicht durchführen. Das heißt, kurz und gut, wir sind maximal angewiesen auf ein gut funktionierendes Team, auf kompetente und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen. Wenn man jetzt eine Praxis neu beginnt, so komplett aus dem Boden stampft, dann ist es sicherlich relativ schwierig, dass man sich ein komplettes Team erstmal neu zusammenstellt. Meistens steigt man aber ja in eine Praxis mit ein oder übernimmt eine Praxis und dann ist es auf jeden Fall sicherlich immer gut, schon erstmal die Mitarbeiterinnen möglichst zu behalten, die in der Praxis bereits vorhanden sind und kann dann ja die auch kennenlernen und sich ein Bild von ihrer Arbeitsweise machen. Wenn man jetzt tatsächlich neu Personal braucht, dann kann man das auf ganz verschiedene Weise bekommen. Früher hat man das über die alte Zeitungsannonce bekommen. Das klappt, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr so arg gut. Tatsächlich kann man es ganz gut machen über die Arbeitsagentur. Das funktioniert zumindest, was die Auszubildenden betrifft, hervorragend. Und man kann es natürlich auch über Social Media probieren. Oder es gibt auch diverse Möglichkeiten, Personal zu suchen oder Mitarbeiterinnen zu suchen. Zum Beispiel gibt es auch beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte die Möglichkeit, wir suchen Mitarbeiterinnen und da kann man sich auch melden und umgekehrt Arbeitssuchende finden einen dann unter Umständen. Und was, ich glaube, ein ganz elementarer Bestandteil der Personalsuche ist, ist nicht nur zu suchen, sondern eben selber auszubilden. Das heißt, das wäre dann eher die Suche nach Schülerinnen und gegebenenfalls natürlich auch Schülern. Und da sitzen wir natürlich schon so ein bisschen als Kinderärztinnen auch an der Quelle, weil wir ja unsere Jugendlichen in der Praxis haben. Und wir haben auch immer wieder Jugendliche, die fragen, ob sie mal ein Praktikum bei uns machen dürfen oder ob sie eben auch ihre Ausbildung bei uns machen dürfen. Und das ist meistens von großem Vorteil, weil man die Jugendlichen dann oft auch schon kennt und schon sich so ein bisschen ein Bild von denen gemacht hat. Und das kann eigentlich auch ganz guter Start für so eine Zusammenarbeit sein.
Ich denke auch, dass die ganz normalen Zeitungen nicht mehr ganz so up-to-date sind, aber wir hatten tatsächlich auch mal einen Erfolg über so eine Stadtteilzeitung, die in größeren Städten oftmals auch kostenlos verteilt werden und das richtet sich dann eher so an Wiedereinsteigerinnen, die vielleicht jetzt eine Weile zu Hause waren, Familienzeit hatten und dann aber wieder sagen, ah, wieso denn nicht? Da haben wir auch mal inseriert für MFAs. Es gibt verschiedene Online-Plattformen, um eine zu nennen. Die Plattform Indeed kann auch kostenlose Anzeigen aufgegeben werden. Es gibt bei MFA-Kongressen oder Fortbildungen die Möglichkeit, wenn bei etwas aufzuhängen oder über die Praxisaushänge oder in der Umgebung. Einfach, dass man Leute aus der Umgebung anspricht. Hättet ihr eventuell Lust, bei uns in der Praxis mitzuarbeiten?
Wir haben jetzt zuletzt auch eine große Personalnot gehabt und haben dann diese Not auch kundgetan über unsere Praxis-App. Da sind ein Großteil unserer Patienteneltern Mitglieder und da kann man eben Nachrichten aus der Praxis verschicken und haben tatsächlich eine Teilzeitmitarbeiterin auch darüber gewonnen, die wir jetzt schon seit 1,5 Jahren haben und mit der wir sehr glücklich sind.
Ich wollte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen mit euch und zwar noch mal zu der Frage, welche Mitarbeiter brauche ich überhaupt? Also welche Berufsbilder gibt es überhaupt, die in der Praxis mitarbeiten? Du hast gerade schon von den Azubis gesprochen, Anke, und von den MFAs, also von den medizinischen Fachangestellten. Genau, also wen brauche ich denn überhaupt?
Also unbedingt die medizinischen Fachangestellten, davon braucht man auch in der Regel mehrere. Dann eben unbedingt die Auszubildenden für dieses Berufsbild. Mhm. Und dann braucht man auf jeden Fall noch eine Reinigungskraft für die Praxis in der Regel. Und wenn man eine größere Praxis ist, dann kann man, je nachdem, wenn man zum Beispiel kleinere Kinder hat oder so, kann man sich einen Sicherstellungsassistenten, also eine angestellte Ärztin, auch als Mitarbeiter natürlich mit in die Praxis nehmen. Und man hat auch die Möglichkeit, wenn man eine Weiterbildungsermächtigung hat, noch nicht Fachärzte als Weiterbildungsassistenten anzustellen. Zusätzlich kann man noch sich eine Sekretärin anstellen für irgendwelche so administrativen Sachen, Rechnungen verschicken und ganze Management, was Bestellungen betrifft und Lagerhaltung und solche Dinge. Und man kann natürlich auch mit studentischen Hilfskräften zum Beispiel arbeiten für irgendwelche nicht so komplizierten Arbeiten, die man schnell lernen kann, weil meistens hat man so studentische Hilfskräfte ja immer nur für eine relativ kurze Zeit.
Es gibt auch einige Praxen, die mit Krankenschwestern oder Kinderkrankenschwestern arbeiten, die aus der Klinik in die Praxis gewechselt sind. Das ist auch möglich.
Gibt es Vorschriften, wer welche Arbeiten leisten darf in der Praxis?
Wir überlegen gerade beide und schauen etwas nachdenklich. Aber nein, ich hatte letztens einen Artikel gelesen, man muss sich sozusagen als Arbeitgeberin davon überzeugen, dass die Person diese Aufgabe versteht, diese Aufgabe richtig ausführen kann und am Anfang natürlich, wenn man sich da nicht sicher ist, das auch überwachen. Aber die sogenannten delegierbaren Leistungen sind nach entsprechender Ausbildung tatsächlich auch eben an MFAs oder Krankenschwestern delegierbar, zum Beispiel Impfen.
Es ist ja jetzt so, dass wir auch speziell in der Kinderarztpraxis natürlich viele Untersuchungen machen, die in anderen Praxen gar nicht durchgeführt werden, wie die ganzen Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel und die Vorbereitung dafür. Das ist was, was ja in großem Maße unsere medizinischen Fachangestellten übernehmen. Und dafür müssen wir dann, wenn jemand, ich sag mal, fachfremd ausgebildet wurde, in einer anderen Praxis, Augenarztpraxis oder ähnliches, seine Ausbildung gemacht hat, die neuen Mitarbeiterinnen dann auch gut anlernen.
Wie werden diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, falls es dann männliche dann doch sind, bezahlt? Und wo finde ich denn überhaupt Arbeitsverträge zum Beispiel? Wo kann ich das nachlesen? Welches Geld die verdienen müssen, sollen? Das ist jetzt etwas, was ich mir vorstellen kann, was auch am Anfang überfordernd ist, oder?
Ja, wobei man im Bereich der MFA und dementsprechend auch der MFA-Azubis einen Manteltarifvertrag hat, an dem man sich orientieren kann. Da ist eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden festgelegt. Es soll 28 Arbeitstage oder 34 Werktage Urlaub pro Jahr geben. Dann steht da drin, dass die Kosten für mindestens 2 Berufskittel oder die Reinigung der Berufskleidung der Arbeitgeber trägt. Also das sind so einige Regelungen, die man übernehmen kann. Man ist aber nicht gebunden daran, dass man tatsächlich nach Tarif bezahlt. Also Orientierung, es gibt da 6 verschiedene Tätigkeitsfelder und je nach Berufsjahren können dann die Mitarbeiterinnen in den Bereichen zwischen 2.700 Euro und 4.500 Euro brutto verdienen. Also 2,7 ist das Einstiegsgehalt. Und das gilt jetzt 2024. Das ist ein Gehalt von ungefähr 16,17 Euro die Stunde und ist demnächst ja deutlich höher als der Mindestlohn, aber jetzt auch tatsächlich nicht so mega üppig, muss man sagen.
Das heißt, es gibt ganz klare Vorgaben, an denen man sich orientieren kann, aber nicht muss. Das heißt, man könnte auch übertariflich zahlen, wenn man jetzt gerne seine Mitarbeiterin halten möchte. Und gibt es auch andere Möglichkeiten, seinen Mitarbeiterinnen etwas Gutes zu tun, damit sie gerne bei euch oder bei uns arbeiten in der Praxis?
Auf jeden Fall. Und das ist in den meisten Bereichen dann auch ein bisschen schlauer, als einfach das Gehalt hochzusetzen, weil das meiste davon zumindest für die Arbeitnehmerinnen dann steuerfrei ist oder weniger steuerbelastet. Man kann einen Fahrtkostenzuschuss machen, man kann eine monatliche Gutscheingabe, also Sachzuwendungen geben. Reisekosten, Umzugskosten können bezuschusst werden. Weiterbildungskosten, wenn das eine lange Weiterbildung ist von mehr als 120 Stunden. Ganz beliebt sind natürlich die Kindergartenzuschüsse, die vor allem für die Mitarbeiterinnen mit den jüngeren Kindern relevant sind. Und es gibt die Möglichkeit, einen Verpflegungszuschuss zum Beispiel zu zahlen. Man hat natürlich jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit, zum Beispiel ein leistungsabhängiges Entgelt zu zahlen für Mitarbeiterinnen, die sehr hinterher sind, möglichst viele Patienten zum Beispiel in die Selektivverträge einzuschreiben oder die besonders flexibel sind und immer wieder einspringen, wenn Not am Mann ist. Und es gibt zusätzlich auch noch die betriebliche Altersvorsorge, die es erlaubt, zusätzlich zu der gesetzlichen Rentenversicherung noch ein Rentengeld anzusparen. Das ist auf jeden Fall Arbeitgeber mitfinanziert. Die Arbeitnehmerinnen können einen Teil des Entgelts gleich umwandeln, also bevor Steuern abgezogen werden, gleich sozusagen sagen, ich spare das. Und dann muss der Arbeitgeber mindestens 15% zuschießen. Und da haben wir zum Beispiel zwei Mitarbeiterinnen, die das machen, die haben so einen bestimmten Vertrag und da zahlen wir einen monatlichen Betrag zusätzlich noch dazu, damit die ihre Rente noch mitfinanzieren.
Ich habe nochmal eine Nachfrage zu den Begriffen Sicherstellungsassistentin oder Assistent beziehungsweise Weiterbildungsassistent. Wie ist das mit dem Sicherstellungsassistent? Du hast gesagt, Anke, dass man das in Anspruch nehmen kann, wenn man Kinder hat. Also das ist dann offensichtlich nach dem Namen zu folgern. Ist das dafür gedacht, dass man sich ein bisschen auch um die Kinder besser kümmern kann zu Hause? Das ist nicht dafür gedacht, dass man jetzt mehr Patienten versorgen kann, oder? Also darf man damit sozusagen seinen Patientenstamm erhöhen? Also darf man mehr Patienten damit behandeln oder wie ist das?
Genau, das ist genauso, wie du gesagt hast, Kai. Es soll die Versorgung der Patienten sicherstellen und für einen Sicherstellungsassistent muss auch ein Facharzt sein. Er muss auch genau die gleiche Facharztbezeichnung haben wie derjenige, der sich vertreten lässt durch diese Person. Und es gibt die Möglichkeit, das sind ja teilweise dann auch wirklich über mehrere Jahre, kann man teilweise sogar Sicherstellungsassistenten haben, wenn man sehr kleine Kinder hat und zum Beispiel nicht in Vollzeit jetzt in der Praxis arbeiten kann oder dann eben andere, auch zusätzliche Leistungen erbringt. Also zum Beispiel, wenn man in der Berufspolitik sehr intensiv arbeitet, hat man Anspruch, einen Sicherstellungsassistenten zu bekommen. Oder wenn man auch Eltern hat oder die man pflegen muss oder so, dann kann man da auch das beantragen, dass man jemanden anstellen darf und man kann dann seine Arbeitszeit etwas reduzieren, sodass die Gesamtarbeitszeit oder die gesamte Zeit, die den Patienten Behandlung zur Verfügung gestellt wird, eben unverändert bleibt.
Aber die bezahle ich dann aus meiner Tasche?
Naja, die verdienen ja auch Geld. Die erwirtschaften ja Geld.
Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass die KV die Gehälter zahlen würde, sondern
Nein.
Das muss ich sozusagen aus dem, was ich erwirtschafte mit der Praxis, muss ich das abzwacken.
Genau.
So und ist das bei den
Bei allen anderen musst du auch alle anderen selber zahlen. Auch Weiterbildungsassistentinnen musst du selber zahlen. Dieses Brett sind wir gerade am Bohren vom Berufsverband aus, das tatsächlich analog zu der Allgemeinmedizin. Nein, das möchte die Anke nicht sagen. Okay.
Nein, die Anke möchte was anderes sagen. Wir bekommen Weiterbildungsassistenten schon gefördert, aber nur in begrenztem Bereich. Also wir haben einen Topf, der gedeckelt ist Und wir können beantragen, dass unsere Weiterbildungsassistenten so wie bei den Allgemeinmedizinern auch gefördert werden. Nur wenn wir sehr viele Anträge haben, dann kann es sein, wenn eine gewisse Zahl überschritten wird, dass dann manche Praxen eben ihren Weiterbildungsassistenten nicht gefördert bekommen. Und das Problem ist eigentlich aktuell, dass das so ein Unsicherheitsfaktor ist. Das heißt, man geht einen Vertrag ein, man schließt da Arbeitsbedingungen ab und reicht dann diesen Förderungsantrag ein und weiß aber oft noch nicht sicher, ob der Weiterbildungsassistent tatsächlich auch gefördert wird. Und das ist natürlich, da geht es tatsächlich natürlich auch um relativ viel Geld. Und deshalb ist es was, und da hast du schon recht, Johanna, das ist gerade ein Brett, das an dem wir bohren, weil wir uns als die Allgemeinmediziner für die Kinder sehen und schon der Meinung sind, dass wir in gleichem Umfang unsere Weiterbildungsassistenten gefördert bekommen sollten wie die Allgemeinmediziner.
Wenn man neu in eine Praxis einsteigt, dann ist man ja plötzlich auch in einer Art Personalverantwortung. Das kennt man ja aus der Klinik nicht. Jedenfalls nicht so in diesem Ausmaß, weil man ja plötzlich auch verantwortlich ist für die Gehälter und so weiter. Was ist eure Erfahrung? Was ist euer Tipp? Wie lernt man das am besten? Und welche Aspekte hat das vielleicht auch? Also ich denke zum Beispiel auch an das Thema Urlaubsplanung. Das ist ja auch immer etwas, was schwierig ist, sage ich jetzt mal, oder schwierig sein kann. Das Learning also, by Doing?
Ja, zum einen schon. In größeren Konstrukten bietet sich's an, wenn man tatsächlich jemanden aus dem Arbeitgeberinnen-Team dann bestimmt, der fürs Personal zuständig ist. Mit dem müssen die anderen natürlich im guten Kontakt bleiben, einfach vor dem Hintergrund, dass so Sachen wie, ich brauche aber übermorgen frei, weil ich muss meine Tochter früher von der Schule holen, dass das tatsächlich dann mit einer Person besprochen wird und nicht immer an irgendjemand in der Sprechstunde weitergetragen wird. Aber tatsächlich, wenn man in die Personalverantwortung kommt, ist aus meiner Erfahrung es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll und lohnt sich, hier Zeit, Gedanken und Geld zu investieren, einfach um ein, unter dem Stichwort Good Work, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Also einfach eine gute Arbeitskultur mit gemeinsamen Zielen, mit einer Mitbestimmung und einem gegenseitigen Respekt. Dann sind die Mitarbeiterinnen einfach zufriedener, sind dadurch stabiler, haben eine positive Ausstrahlung auch dem Patienten gegenüber. Und das ist tatsächlich im Alltag ein riesen Gamechanger jetzt tatsächlich im Vergleich zu anderen Praxen. Also wir haben einige, die auch in anderen Praxen gearbeitet haben und haben gesagt, ey, bei euch macht's super viel Spaß, ihr lacht auch mal zwischendrin, da wird auch mal Quatsch gemacht. Natürlich ist es eine ernste Arbeit und auch teilweise anstrengend, stressig, aber es macht einfach Spaß, weil man sich im Team gut aufgehoben fühlt. Was wichtig ist als Chefin sicher, ist, dass man jede Einzelne so ein bisschen vom familiären Hintergrund kennenlernt, weiß, was da vielleicht zu Hause abgeht, ob die gerade eine größere Wohnung suchen oder ob die Oma gerade im Sterben liegt, und dann aber auch schaut, dass man die Gruppe einfach unterstützt, dass man dieses Wir-Gefühl einfach stärkt und schaut, wenn es uns gut geht, dann geht es dem Patienten gut. Und das ist tatsächlich für mich was ich wirklich gelernt habe. Für mich kommt eigentlich zuerst das Team und dann die Patienten. Jetzt, das klingt ein bisschen hart, aber jetzt, wenn es darum geht, dass Eltern unzufrieden sind mit einer Terminvergabe oder so, dann sage ich nicht, ja, da haben Sie recht, da hat meine Mitarbeiterin sicher einen Fehler gemacht, sondern ich versuche das nochmal zu erklären, dass die Mitarbeiterin auf unsere gemeinsamen Werte schaut und sich daran hält und dass ich mich da vor sie stelle.
Hanke, du hattest gerade ganz wild mit den Fingern gewedelt. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich finde so Sachen, also die Johanna hat gerade von so Teambuilding und solchen Sachen gesprochen, und ich kann nur sagen, das ist super wichtig, ja, so Praxisausflüge oder irgend sowas. Wir hatten jetzt zum Beispiel ganz toll einen Praxisausflug ins Allgäu, und es war super nett, und wir hatten drei neue Auszubildende, die gerade ganz frisch angefangen hatten, und denen hatten wir im Vorfeld halt den Termin schon mitgeteilt, und das hat ihnen den Start in das Team und in die Gruppe super erleichtert, weil jeder eigentlich mal die Möglichkeit hatte, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir sind da so ein bisschen gewandert. Das war jetzt kein Riesen-Event, war jetzt gar nichts so krass Aufregendes, aber wir hatten ganz, ganz viel Zeit füreinander, und das war total klasse.
Man kann auch Fortbildungen dafür nutzen, sowohl in der Praxis als auch jetzt außerhalb. Zum Beispiel gibt es einen MFA-Kongress vom Berufsverband aus, der jedes zweite Jahr zum Beispiel in Berlin stattfindet und parallel einen Ärztinnenkongress. Und der wird von vielen Praxen sozusagen als toller Praxisausflug in die große Stadt genutzt, abends dann zusammen essen gehen und Teambuilding. Was schön ist, ist, dass so kleine Aufmerksamkeiten in der Praxis für den Arbeitgeber dann wieder steuerfrei sind. Also so etwas wie Kaffee, Tee, Getränke, Obstkorb, Süßigkeiten, was für die Schaffung einer günstigen Arbeitsumgebung ist, das kann man tatsächlich auch dann absetzen von der Steuer.
Gut zu wissen.
Wusste ich auch bis vor kurzem nicht und ich habe jetzt 3 Jahre lang eine Obstkiste gehabt, die ich nicht abgesetzt habe. Das werde ich jetzt gleich nochmal ändern.
Ja, ich finde es spannend. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich das total schön finde, im Team zu arbeiten. Und meine Erfahrung ist auch, dass einfach so teambildende Maßnahmen, Ausflüge, gemeinsame Veranstaltungen, dass sie einfach total nützlich sind und Spaß machen und auch im Alltag dann einfach den Patientinnen und Patienten zugutekommen, weil die Stimmung einfach gut ist. Und ja, das war sehr interessant, mit euch darüber zu sprechen, über dieses Thema der Mitarbeiterführung. Übrigens habe ich am Anfang was falsch gesagt, ist mir gerade eingefallen. Ich habe gesagt, ich habe eure Titel sozusagen falsch gesagt. Ihr seid ja im Berufsverband, im Bundesverband.
Bundesvorstand vom Berufsverband, aber den Bundesvorstand kannst du auch weglassen. Aber wir sind im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
Genau, das habe ich vorhin falsch gesagt, im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, das wollte ich nochmal kurz richtigstellen und engagiert euch da im Bundesverband. Und trotzdem würde ich jetzt gerne hier Schluss machen, es sei denn, ihr habt noch irgendwas ganz Wichtiges, was ihr sagen wollt.
Seid lieb zu euren Mitarbeiterinnen. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein ganz tatsächlich wichtiger Punkt. Und was Johanna gesagt hat, dieses den Mitarbeiterinnen den Rücken stärken. Und zunächst mal kennt man die in der Regel doch deutlich besser als die Patienten. Und meistens ist es schon so, dass wenn da diskrepante Äußerungen sind, dass dann schon die Mitarbeiterinnen eigentlich schon sehr ehrlich auch sagen, dass ihnen jetzt gerade so ein bisschen Ärger widerfahren ist. Und das ist dann schon sehr hilfreich, wenn man das auch als Chef oder Chefin eben dann den Mitarbeiterinnen da den Rücken stärkt.
Amen. Vielen Dank euch beiden. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.